Jetzt soll es um die stationäre Kinder- und Jugendhilfe in Deutschland gehen. Und seit Jahren steigt in Deutschland auch die Zahl der Kinder und Jugendlichen, die sich in so Heimen oder betreuten Wohngruppen aufhalten müssen. Um 2011 rum waren das wohl so 65.000 junge Menschen in so betreuten Wohnformen. 2016 waren es dann schon wohl laut dem Bundesamt für Statistik ungefähr 95.582 Kinder und Jugendliche, die sich in stationären Einrichtungen befunden haben. Jetzt ist das, was man unter dem Begriff Heimerziehung in DDR und Bundesrepublik begriffen hat, für viele der da Erzogenen ja ein ziemlicher Albtraum gewesen. Das wurde dann versucht zu reformieren. Beide Staaten haben 1991 ein reformiertes Jugendhilfegesetz bekommen, das staatliche Eingriffe durch freiwillige Hilfen ersetzen wollte. Und in der Bundesrepublik ist dann leider aber in den 90er Jahren auch die Stimmung ziemlich gekippt. Im Land hat auch so ein Diskurs über eine doch sehr bedrohliche, gewalttätige Jugend dominiert. Und es folgte dann auch eine Gründungswelle für wiederum so geschlossene Einrichtungen, für intensivtherapeutische Heime in reizarmer Umgebung, die auch dann wiederum so ein bisschen Elemente der DDR-Spezialerziehung in sich getragen haben vielleicht. 2010 kam es dann auch zum runden Tisch Heimerziehung, um die Geschichte von Gewalt und Zwangsarbeit in der Heimerziehung in den alten Bundesländern so ein bisschen aufzuarbeiten, und Ähnliches wurde dann für die Geschichte eben der Heimerziehung in der DDR versucht. Aber die Frage ist natürlich auch, wie steht es um die stationäre Kinder- und Jugendhilfe heute und wie geht es denen, die sich da in Obhut befinden oder aus ihr entlassen werden heute, und was könnte man da vielleicht noch verbessern? Auch ich habe jetzt Anja und Johanna zu Gast im Gespräch. Die beiden haben nämlich eine Demo am Sonnabend, dem 28.05. angestoßen. Die soll die Rechte von Kindern und Jugendlichen stärken, die nicht mehr bei ihrer Herkunftsfamilie leben können und stationär eben dann in der Jugendhilfe untergebracht sind. Sie bezeichnen sich auch als Care-LeaverInnen und fordern die Abschaffung von freiheitsentziehenden Maßnahmen und geschlossenen Unterbringungen auch mit dieser Demo, denn viele dieser Einrichtungen, also dieser geschlossenen Unterbringungen, liegen für sie irgendwie außerhalb der gesellschaftlichen Wahrnehmung und können damit auch kaum staatlich, also unabhängig beobachtet werden und neigen dazu, damit auch Gewalt zu fördern. Sie fordern auch aber Zugang zu Beschwerde- bzw. Schlichtungsstellen, denen auch unabhängig vom Jugendamt helfen können. Außerdem wollen sie natürlich auch die Vernetzung untereinander fördern. Und ja, zu Beginn habe ich sie erstmal gefragt, wie denn die Idee zu dieser Demo überhaupt zustande gekommen ist.
Die Demo ist tatsächlich die zweite Demo. Es ist ja im Sommer schon mal eine Demo zu dem gleichen Thema, mit dem gleichen Titel in Berlin. Und damals war das eben zu der Zeit, als auch die Änderung des SGB VIII durchgegangen ist. Also das SGB VIII ist eben der Teil im Gesetz, der die stationäre Kinder- und Jugendhilfe regelt. Und das haben wir damals eben mit der Demo schon kritisch begleitet. Und wir sehen halt, dass es weiterhin noch nötig bleibt, die Thematik kritisch zu begleiten, um halt auch zu schauen, dass die Gesetze, die beschlossen wurden, in Berlin es teilweise auch Verbesserungen gab, eben auch wirklich umgesetzt werden. Wir haben halt auch schon Erfahrungen gemacht, oder es ist eine übliche Erfahrung, dass halt das Jugendamt teilweise auch gar nicht entsprechend der Gesetzgebung handelt. Also beispielsweise bei der Kostenheranziehung gibt es viele Fälle, und jetzt zuletzt ist in den letzten Tagen auch nochmal hochgekocht. Gibt es ja auch Vorfälle wie mit dem Psychiater Winterhoff, wo dann auch fragwürdige Praktiken eben angewendet werden. Ja, und diese Sachen sollte man eben weiterhin kritisch begleiten. Und ein weiterer wichtiger Punkt ist eben auch, dass wir gegen das Stigma, was mit der Heimerziehung eben einhergeht, vorgehen wollen. Und wir haben da auch das letzte Mal die Rückmeldung bekommen, dass es für die Teilnehmenden der Demonstration auch empowernd war, die eigenen Themen so öffentlich vertreten zu sehen.
Also Johanna und ich haben ja schon die erste Demo in Berlin organisiert zu der SGB-8-Reform. Also die SGB-8-Reform sind halt die Kinder- und Jugendhilfegesetze in Deutschland. Und wir sind ja selber Betroffene, wir sind ja beide selber Care-Leaverinnen und haben unsere Erfahrungen mit dem Jugendhilfesystem halt selber auch gemacht. Und der Ursprung der Demo ist, dass wir natürlich auch Erfahrungen gemacht haben die nicht so schön waren und wir mitbekommen haben, dass es sehr viele Betroffene gibt, welche Erfahrungen mit den Jugendämtern gemacht haben und das natürlich teilweise, wie Johanna das schon gesagt hat, nicht ganz rechtens stattfindet.
Jetzt ist es ja auch immer wichtig, die Menschen, die da selbst betroffen sind, die da also vielleicht sich in Obhut befinden, zu Wort kommen zu lassen. Ich könnte mir vorstellen, dass es da auch an Mitbestimmungsmöglichkeiten für diese Menschen fehlt. Oder wie ist da euer Eindruck?
Die gerade in Obhut genommen worden sind, also in der stationären Kinder- und Jugendhilfe, Mitbestimmung, also meiner Erfahrung nach ist die Mitbestimmung nicht so besonders hoch, wenn es um die eigene Person geht. Das heißt, man kann zwar Wünsche äußern, aber entscheiden tut das letztendlich das Jugendamt, deine Eltern oder dann halt eben, wenn die Eltern die Vormundschaft nicht mehr haben oder ein Elternteil, den nicht mehr hat, dein gesetzlicher Vormund. Und die sollen ja entscheiden, was für dich das Beste ist. Durch die SGB-8-Reform wurde jetzt aber entschieden, dass das Mitbestimmungsrecht der Person, um die es eigentlich geht, die in Obhut genommen wird, etwas gestärkt wird. Also es muss mehr angehört werden. Das ist auch nochmal ganz wichtig, das mitzuteilen, weil das halt oft in der Praxis nicht geschieht. So kann man das, also es wird eher vom Jugendamt über den Kopf hinweg entschieden. Ne? Und das ist natürlich nicht so schön, wenn Wünsche dann nicht berücksichtigt werden.
Ja, man findet dann auch manchmal so schöne Formulierungen wie der Wunsch von dem Kind ist nicht entsprechend des Kindeswohls und solche Sachen. Also ganz abstruse Formulierungen kommen dann da teilweise dabei raus.
Ich hatte vor kurzem so einen Roman über Jugendheime und Jugendwerkhöfe in der DDR gelesen und mich da auch nochmal ein bisschen beschäftigt, wie das in der Bundesrepublik eigentlich war. Und ich habe mich da gefragt, ein Problem war da einerseits Gewalt durch die Betreuenden, andererseits aber auch so eine Hierarchie der Jugendlichen untereinander. Gibt es denn heute immer noch Probleme mit Gewalt und wie kann man das beschreiben oder was könnte man dagegen tun?
Ja, also ich meine, es gibt es zum einen schon auch, dass es Gewalt untereinander gibt und das ist ganz sicher auch ein Problem. Und ich denke, was wir so ein bisschen mitbekommen haben, auch im Gespräch mit anderen Betroffenen, ist dann natürlich, dass man eigentlich gar nicht das Gefühl hat, das unbedingt ansprechen zu können, weil man dann ja die andere Person, die irgendwie auch dort in der Einrichtung lebt, möglicherweise Strafen oder Sanktionen aussetzt. Also wie zum Beispiel, dass dann die Hilfeform verändert wird oder dass quasi es dann zu einem Rauswurf eben aus der Wohngruppe kommt. Solche Sachen, also dass da eben das Vertrauen gar nicht unbedingt gegeben ist, dass man das erstmal ansprechen kann, ohne dass dann irgendwelche schlimmen Konsequenzen drohen. Das ist vielleicht schon ein Problem. Und ja, was eben Gewalt durch die betreuenden Personen angeht, da gab es auch immer wieder Fälle, auch recht bekannte Skandale, die aufgetreten sind, das auch nochmal ganz besonders verstärkt im Rahmen eben der geschlossenen Unterbringung.
Ja, Gewalt, so wie das vielleicht damals in der DDR ist, ist es jetzt nicht mehr vorherrschend. Also wenn wir ja von der stationären Kinder- und Jugendhilfe reden, reden wir ja von Wohngruppen, von Internaten, von Schutzstellen, Pflegefamilien. Und wenn wir dann über Gewalt reden, ist natürlich die Frage, was meinen wir mit Gewalt? Ne? Körperliche Übergriffigkeit? Also sowas wie Schlagen oder drakonische Strafen und so. Es ist nicht mehr vorherrschend, dass das so angewendet wird. Also klar, in bestimmten Institutionen der Jugendhilfe schon, wie in der geschlossenen Unterbringung oder wenn freiheitsentziehende Maßnahmen eingesetzt werden. Da herrscht auch relativ viel Gewalt vor. Aber ich würde nicht sagen, dass es Ausnahmefälle sind, aber es ist auch nicht mehr Alltag in der Heimunterbringung. Es gibt es noch, auf jeden Fall. Und es gibt auch noch viele, die von Gewalt betroffen sind. Und darüber möchten wir natürlich auch in unserer Veranstaltung auf dem Augustusplatz beziehungsweise in unserer Demo auch informieren. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es absolut so ist wie damals in der DDR. Also so ist es jetzt auch nicht mehr. Ja, wir fordern natürlich auch unabhängige Kontrollen, dass das mehr beobachtet wird, wie Johanna schon meinte, jetzt auch in der geschlossenen Unterbringung, weil dort relativ wenig kontrolliert wird und auch sehr wenig unabhängig kontrolliert wird. Ich meine sogar fast gar nicht. Und das sind halt Einrichtungen, die ein Teil der Heimunterbringung in Deutschland ist, die außerhalb der Gesellschaft sind. Also die werden irgendwo auf dem Land, kann man sich das so vorstellen, da ist dann ein Gebäudekomplex, dort werden Jugendliche und Kinder untergebracht aus unterschiedlichen Gründen, meistens weil sie rumstreunern oder nicht irgendwie in anderen Heimeinrichtungen bleiben wollen. Kleinkriminalität ist auch ein Grund, warum sie dort untergebracht werden. Und da haben wir jetzt schon mehrere Situationen oder fast schon alltägliche Gewalterfahrungen mitbekommen. Genau, und das ist halt einfach sehr schwer zu kritisieren, weil dort halt Regelsysteme herrschen, die viel menschenrechtswidrig sind. Also so wird das auch bezeichnet. Das sind jetzt keine Ausdrücke, die wir uns jetzt irgendwie erfinden, sondern das sind ja schon so Umstände, die teilweise an die Öffentlichkeit geraten sind und auch aufgeklärt werden und trotzdem sich relativ wenig in dieser Betreuungsform ändert.
Ja, mir ist auch gerade noch aufgefallen, dass ich noch mal was zu den Jugendlichen untereinander sagen wollte, also zu dem, was ich vorhin noch angesprochen habe. Und zwar habe ich zwar gesagt, dass es durchaus vorkommt, dass es irgendwie Gewalt untereinander gibt, aber ich würde auch noch mal betonen, dass das nicht unbedingt die Norm ist und dass ich zum Beispiel auch ganz tolle Erfahrungen gemacht habe mit Leuten, die in meiner Wohngruppe gelebt haben. Und dass es halt auch Teil des Stigmas so ein bisschen ist von Problemkind oder gewalttätig, dass man gewalttätig ist und so. Und das ist natürlich auch was, wogegen wir angehen wollen. Das wollte ich auch nochmal quasi jetzt dazu sagen.
Ja, ist auch wichtig, dass sowas nicht als Stigma dann so weitergetragen wird, wenn man das dann so erzählt. Und Stichwort geschlossene Unterbringung, gibt es denn Alternativen dazu? Also ich war auch ein bisschen erschrocken, weil ich auch eben diesen Roman gelesen hatte über die Jugendwerkhöfe und so, und das war auch geschlossene Unterbringung. Und damals waren die Jugendlichen ja auch da, ohne so ein gerichtliches Urteil quasi da bekommen zu haben, sondern sie wurden einfach so dahin delegiert und waren dann in der geschlossenen Unterbringung. Wie ist das heute und was wären so Alternativen zur geschlossenen Unterbringung oder müsste das nur besser kontrolliert werden auch, oder was denkt ihr?
Na, also das ist ja jetzt schon so, dass nicht einfach eine Person in die geschlossene Unterbringung reingeht, sondern meistens herrschen ja schon vorher irgendwelche Prozesse vom Jugendamt aus, also irgendwelche Hilfsangebote wurden suggeriert, die haben nicht gegriffen. Warum auch immer, meistens liegt es ja auch an den Angeboten des Jugendamtes, die nicht passend waren für den oder für die Klientin. Und nur durch eine gerichtliche Genehmigung kann eine Person in eine geschlossene Unterbringung gebracht werden. Und das passiert auch meistens durch die Vormundschaft, also Eltern und oder der Vormund oder das Jugendamt geht dann zu Gericht und das wird dann so, durchgereicht, ohne dass der Richter oder die Richterin das, die Person überhaupt gesehen hat, ne, oder angehört hat. Sowas kann auch passieren. Und mit den geschlossenen Unterbringungen ist es halt schwierig. Ich habe mich gestern mit einer Person unterhalten, die in einer geschlossenen Unterbringung 4 Jahre gelebt hat in der Hasenburg. Und das war auch eine der Skandalheime, die mittlerweile geschlossen worden sind. Wenn man sich so vorstellt, ja, was passiert da jetzt eigentlich? Diese Unterbringungen sind jetzt keine Gefängnisse, also sind keine hohen Mauern drumherum. Ne? Darüber hinaus, dass sie natürlich sehr außerhalb liegen, aber die jungen Menschen werden dort sehr kontrolliert und eingesperrt in Form von im Zimmer eingesperrt. Oder man begleitet sie den ganzen Tag auf Schritt und Tritt bis zur Toilette hin. So. Also solche Situationen entstehen halt dort. Und wenn wir jetzt fragen, was sind denn bitte die Alternativen dazu, dass wenn eine Person in einer Notsituation ist, sagen wir mal, vorher herrschen schon irgendwelche Hilfesysteme, die nicht gegriffen haben. Die Person war in Kinderheimen oder Jugendwohngruppen, die nicht gut waren, die nicht gefallen haben, die kein Zuhause geboten haben und ist von dort auch immer wieder abgehauen, aus welchen Gründen auch immer. Dann ist meiner Meinung nach eine geschlossene Unterbringung absolut keine Alternative. Wenn ich überlege, ich bin ja selber Studierende, ich studiere Erziehungswissenschaften im 3. Semester. Ich habe natürlich jetzt nicht die Antwort schlechthin, was jetzt eine Alternative ist. Aber aus meiner eigenen Erfahrung würde ich sagen, ein Zuhause wäre eine Alternative für diese Person und nicht von einer Notsituation in eine viel schwierige Notsituation zu kommen. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass das, was wirklich eine geschlossene Unterbringung ist, für Nicht-Betroffene immer schwierig zu verstehen ist. Ich meine, das ist ja schon, wir reden ja wirklich auch von menschenrechtswidrigen Umständen, wo Kinder und Jugendliche aufwachsen, die danach meistens mit posttraumatischen Belastungsstörungen ihr ganzes Leben lang irgendwie hantieren müssen oder schwer traumatisiert werden. Und ich weiß nicht, ob das angekommen ist, wie wichtig das ist, das abzuschaffen. Also ich war gestern, nicht vorgestern, war ich in einer Art von ASD, wo ich Werbung gemacht habe für unsere Demo. Und da kam eine Frau auf mich zu und meinte auch, sie hat mich gefragt, gegen was wir sind. Und ich habe gesagt, gegen geschlossene Unterbringung. Und dann sagte sie einfach nur trocken, aber die sind doch gut ab und zu. Und ich weiß nicht, in welcher Welt so etwas gut sein soll. Und du hattest ja auch nochmal gefragt, ob es geschlossene Unterbringungen immer noch gibt. Die gibt es definitiv. Wir haben relativ viel, also meiner Meinung nach relativ viele geschlossene Unterbringungen auch noch. Nicht in jedem Bundesland, aber das ist völlig egal, weil die Kinder aus jeder Stadt dorthin geschickt werden können. Und also die meisten Plätze sind halt in Bayern. Ich glaube, insgesamt sind es noch fast 400 Plätze, die in der geschlossenen Unterbringung sind, etwa 110 für Mädchen. Also die gibt es immer noch. Und die Träger davon sind sogar hauptsächlich evangelisch-kirchliche Träger, aber es gibt auch freie Träger oder private Träger, die das organisieren. Und wir müssen auch, wenn es um die stationäre Kinder- und Jugendhilfe geht, vielleicht auch nochmal erwähnen, dass es ungefähr jährlich fast 75.000 Kinder und Jugendliche stationär untergebracht werden. Also das sind nicht gerade wenig Menschen dafür, dass das Thema eigentlich noch nicht so präsent ist.
Ja, die brauchen auf jeden Fall eine Lobby, sowas wie eine Gewerkschaft oder so.
Und sie können ja am wenigsten, also für ihre Situation, ne? Sie sind ja eher so Symptomträger als Schuldige.
Ihr schaut jetzt mit dieser Demo ja auch sehr auf die Probleme und habt ja auch vielleicht positive Ansätze. Gibt es auch positive Entwicklungen in der Kinder- und Jugendhilfe, also wo ihr sagt, da gibt es auch eine Entwicklung in eine richtige Richtung oder eine gute Richtung, die euch auch gefällt, wo es eben mehr Mitbestimmung gibt und ein anderes Konzept sozusagen?
Also grundsätzlich würde ich sagen, dass es schon einige positive Entwicklungen gab. Also zum Beispiel die Selbstvertretung durch die Kinder und Jugendlichen soll ja gefördert werden durch die Reform des SGB VIII. Die Kostenheranziehung wurde ja, also das quasi das Gehalt, was Jugendliche irgendwie durch Jobs bekommen, das wird ja normalerweise herangezogen und es wurde immer bis zu 75% herangezogen. Das heißt, man musste dann, wenn man irgendwie einen Job hatte, neben der Schule 75% des Gehalts abgeben. Und das wurde jetzt abgesenkt auf 25%. Und das sind natürlich schon mal Entwicklungen, die irgendwie auch gut sind und schön sind. Es steht jetzt auch im neuen Koalitionsvertrag, dass es eigentlich ganz abgeschafft werden soll, die Kostenheranziehung. Das wäre natürlich total gut und eine schöne Entwicklung. Ja, und man hat jetzt auch gemerkt, dass viele dieser Sachen wurden zum Teil auch mit angestoßen von den Selbstvertretungen, die es jetzt schon in Deutschland gibt. Also beispielsweise dem Careliver e.V., wo auch viele Leute tatsächlich mitgeholfen haben, zu sagen, was sich ändern muss. Und ja, es gibt dort auch viele Leute, die sich Gedanken darum machen, wie man das besser gestalten kann. Auch viele Leute, die jetzt selber SozialarbeiterInnen sind und quasi aus ihrem eigenen Erfahrungsschatz dann auch nochmal irgendwie anders diese Konzepte entwickeln können.
Ja, ich sehe das so ähnlich wie du. Natürlich ist es besser, wenn die Kostenheranziehung abgesenkt wird, aber sie gehört aber auch definitiv abgeschafft. Kinder und Jugendliche sollten nicht selber das aus eigener Tasche finanzieren, dass sie jetzt stationär untergebracht sind, so, oder irgendwelche Hilfen zur Erziehung bekommen. Das ist einfach ja unfair.
Irgendwann werden die Kinder und Jugendlichen ja dann auch wieder aus der stationären Jugendhilfe entlassen, zumindest hofft man das. Was sind denn die Probleme, die dann den Care-Liebern, also den Menschen, die dann da rauskommen, zu schaffen machen? Wie kann man denen dann helfen vielleicht auch?
Also wenn wir das so betrachten, im Durchschnitt zieht eine junge, volljährige Person oder ein junger, erwachsener Mensch in Deutschland mit 25 Jahren aus dem Elternhaus aus. Das hat damit zu tun, dass natürlich, so wie das vielleicht früher war, man macht mit 16 eine Ausbildung, geht dann arbeiten, so ist das ja heute nicht mehr. Meistens dauern Ausbildung und Schulprozesse wesentlich länger oder beziehungsweise generell Bildungsprozesse wesentlich länger oder auch ja, Orientierungsphasen, besonders wenn wir jetzt in eine Gesellschaft hinzusteuern, die immer mehr so ein Teilsystem und technokratischer wird, wie auch immer. Auf jeden Fall ist so das Durchschnittsalter 25. Bei Kelly waren mit 18 Jahren greifen andere Gesetze, beziehungsweise sie sind ja damit volljährig und damit können sie auch, haben sie natürlich auch andere Rechte. Also sie können vom SGB VIII Überschneidungssysteme mit anderen Erwachsenensystemen, ist ja das SGB II, also so Hartz-Gesetze. Und wenn sie die Kinder- und Jugendhilfe verlassen, beziehen sich viele Jugendämter auch auf diese SGB II-Regelungen. Das heißt, sie werden sozusagen mit 18 Jahren regelrecht vor die Tür gesetzt und ihnen wird gesagt, so, du hast Anspruch auf Hartz IV oder Arbeitslosengeld II. Und die finanzieren dir auch eine Wohnung und alles. So, du bist jetzt hier raus. Das machen die aus Kosteneinsparungsgründen, weil SGB VIII bzw. die Jugendhilfe ist einer der teuersten Wohnformen, oder die es gibt. Und da, weil natürlich auch relativ viel Bedarf ist, versuchen sie natürlich, die jungen Volljährigen auch sehr, sehr, sehr schnell rauszuwerfen, sozusagen. Ja, es gibt auch viele junge Menschen, die selber gehen wollen, weil die gar keine Lust mehr haben, in der stationären Kinder- und Jugendhilfe zu leben. Ist ja auch völlig okay. Aber die Benachteiligung liegt halt darin, dass diese Menschen ja meistens auch nicht auf irgendeine Art von Familienressource zurückgreifen können oder durch die Kostenheranziehung gar kein Geld ansparen konnten und somit eigentlich völlig alleine dastehen, wenn es zum Beispiel um Wohnungssuche geht. Sie müssen ja auch sowas wie Kaution, erste Miete tragen. Bitte?
Bürgschaft, wenn wir schon beim Thema Wohnen sind.
Genau, oder die Bürgschaft, das alles, was vielleicht so, sagen wir mal, ein Mensch, der nicht in der stationären Kinder- und Jugendhilfe aufwächst, durch die Familienressource irgendwie gedeckt bekommt. Und das fehlt halt erstmal, was natürlich auch dazu führt, dass diese Person ja mit 18 Jahren regelrecht von der Obdachlosigkeit bedroht ist. Und das passiert auch tatsächlich. Und wir müssen auch mit dem Blick dahin gehen, wo stehen denn Menschen heutzutage mit 18? Ne? Meistens sind sie in Ausbildungen, sie machen gerade Abitur oder ein Praktikum. Wir reden hier auch von Care-Leaverinnen, die wahrscheinlich auch schwierige Erfahrungen gemacht haben. Vielleicht sind sie auch gerade in psychiatrische Behandlung oder auch nicht. Wie auch immer, auf jeden Fall sind meistens Care-Leaverinnen mit 18 Jahren nicht so in eine Situation, dass sie von einem Tag auf den anderen komplett verselbstständigt werden können. Und wir müssen auch den Verselbstständigungsprozess, ist ja auch keine gerade Linie, die einfach nur jeden Tag irgendwie in eine Richtung geht, sondern Verselbstständigung bedeutet natürlich auch Rückschritte, Scheitern, vielleicht mal was nicht hinbekommen. Und das räumt das Jugendamt oder beziehungsweise die Praxiserfahrung halt nicht so richtig ein. Ne? Und Rechte hätten diese Menschen aber schon, auch wenn sie jetzt zum Beispiel sagen, hey, ich habe jetzt mit 18 keinen Bock mehr, ich will jetzt in meine eigene Wohnung ziehen und meinetwegen klappt das auch alles und dann klappt irgendwas wieder nicht und sie möchten doch wieder zurück, vielleicht in die stationäre Kinder- und Jugendhilfe, einfach um auch sicher untergebracht werden, also sicher einfach untergebracht zu sein. Und das wird ihnen dann sehr schwer gemacht, obwohl sie ein Anrecht hätten. Ja, und dann ist das natürlich ein schwieriger Prozess für diese Person, weil sie müssen sich dann an Ombudschaften und Rechtshilfe wenden. Und das ist gar nicht so einfach in so jungen Jahren, das auch alles zu überblicken, welche Rechte habe ich und wo kriege ich Hilfe. So.
Das, wo stehen eigentlich die 18-Jährigen? Also das ist teilweise auch einfach dass die Hilfen beendet werden, während die Leute noch in der Ausbildung sind, in der Schule sind und so weiter. Und dass quasi da dann dieses Ende der Hilfe das Risiko einfach erhöht, dass diese Ausbildungen und Schulausbildungen abgebrochen werden und nicht geschafft werden. Und das hat dann auch gar nichts mit irgendwie den Fähigkeiten von den CareLeaverInnen zu tun, sondern das sind einfach Hürden, die dann irgendwie zusätzlich zu diesen Ausbildung, zu der Ausbildung dazukommen, die einfach sehr groß sind und die man auf jeden Fall abschaffen sollte. Also es darf eben nicht mehr im Vordergrund stehen, dass die Hilfe möglichst schnell beendet wird und dass möglichst viel Geld gespart wird, sondern es sollte vielmehr der Fokus darauf sein, dass eben die Leute sich einigermaßen darauf vorbereiten können, selbstständig dann zu leben und auch eine Perspektive für sich schaffen können. Also durch eben Schule und Ausbildung.
Was haben junge Menschen jetzt für eine Lobby, die das betrifft? Also es ist ja auch eine Art Vernetzung, die Demo organisiert, oder? Habe ich das richtig gesehen?
Ja, in jedem Fall. Also es gibt tatsächlich ein bundesweites Netzwerk von dem Caliber e.V. Das ist ein betroffenes Netzwerk und ja, die setzen sich auch immer wieder politisch ein und verfassen Statements zu ganz vielen Prozessen, Änderungsprozessen, auch als das SGB VIII geändert wurde, haben sich da viele Leute eingesetzt. Ja, da wurde jetzt auch beispielsweise so ein Notfallfonds eingerichtet. Da kann man auch zum Beispiel hin spenden. Und das ist dann so, dass unbürokratisch Geld zur Verfügung gestellt wird, eben genau wenn solche Notsituationen entstehen nach dem Verlassen der Hilfe, dass man dann irgendwie, ja, also man kann sich alles Mögliche vorstellen, wo dann auf einmal eine unerwartete Geldsumme zahlen muss und es geht eben nicht. Und genau dafür ist es jetzt da und das wäre dann zum Beispiel eine Lobby. In Sachsen gibt es ja auch noch das House of Dreams und ja, es gibt, glaube ich, an mehreren Stellen eben Organisationen, die sich darum kümmern. In Leipzig gibt es das Caliber-Kollektiv.
Ja, genau. Also wir vernetzen uns auf jeden Fall auch auf der Demo. Das passiert ganz automatisch allein durch den Erfahrungsaustausch. Weil wenn man sich jetzt vorstellt, junge Menschen verlassen die Hilfe mit 18 Jahren, stehen alleine da. Also ich wusste mit 18 Jahren nicht, was das SGB VIII ist und ich wusste auch nicht, welche Rechte ich hatte. Und ich war ja auch in einer ähnlichen Situation mit 18 Jahren, dass ich in eine Wohnung gekommen bin, die mir auch ich war so 8 oder fast 19 Jahre, die mir vom Jugendamt noch irgendwie mir geholfen wurde, dass ich da einziehen kann. Aber dann konnte ich die aber gar nicht finanzieren und wurde fast wieder rausgeschmissen. Ja, und das Jugendamt hat da dann auch gesagt, so, ey, wir sind hier gar nicht mehr zuständig und das stimmt halt nicht. Also natürlich hätte ich da auch noch Rechte gehabt und da wäre es halt cool gewesen, schon zu wissen, dass es halt eine Ombudschaft gibt oder das Caliber-Kollektiv oder das Caliber e.V. Aber unsere Demo nutzt ja natürlich auch zur Vernetzung unter uns, also uns Betroffenen. Wir können uns gegenseitig beraten, wir können sagen, hey, hier gibt es die und die Anlaufstelle oder du kannst das und das machen bei dem und dem Problem. Und so weiter. Also das haben wir auf der letzten Demo auf jeden Fall festgestellt, dass auch relativ viel Betroffene und Nicht-Betroffene kamen, Vereine zu uns und sagen, hey, wir machen das und das für euch oder ihr könnt das und das hier machen oder euch hier kostenlos beraten lassen. Und ich glaube, das ist ganz cool zu wissen für Menschen, die die stationäre Kinder- und Jugendhilfe vielleicht bald verlassen oder auch schon verlassen haben. Weil das ist natürlich ein Thema, das so tief in deine eigene Biografie eingreift, dass dich das immer irgendwie betrifft. Auch wenn es jetzt schon ein paar Jahre her ist, so würde ich das jetzt sehen.
Sind das dann manchmal auch strukturelle gesellschaftliche Probleme? Also ich denke jetzt so an wohnungslose junge Menschen. Da gibt es ja manchmal auch andere Möglichkeiten, als die dann irgendwo unterzubringen. Man könnte mehr bezahlbaren Wohnraum schaffen. Oder auch Hartz IV ist ja so ein Problem, was auch ganz viele Menschen eigentlich betrifft und was dann aber eben auch CareleaverInnen betrifft. Also grenzt das dann immer an so strukturelle Probleme auch, die eben auch noch viel mehr Menschen betreffen, das, was euch jetzt quasi angeht?
Es kommt darauf an, in welcher Stadt man lebt, oder? Also Berlin auf jeden Fall, denke ich. So Caliverinnen, die in Berlin eine Wohnung suchen, ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Ich glaube, es geht gar nicht. Allein wegen Bürgschaften, Kautionen und alles, was gestemmt werden müsste. Oder München oder Hamburg. Und das ist natürlich total schade, wenn dann diese Personen komplett die Stadt verlassen müssten, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollen. Ja, das ist dann natürlich auch ein allgemeines Problem und nicht nur ein Problem vielleicht auch nur von Caliverinnen, aber für diesen Personenkreis ist natürlich immer noch etwas schwieriger, wenn dann dort auf Familienressourcen nicht zurückgegriffen werden kann. Ja, aber das gesellschaftlich ist es natürlich, also äußerliche Faktoren auch gesellschaftlich betrachtet, gibt es natürlich noch ganz, ganz viele andere Herausforderungen. Auch für junge Volljährige, die nicht in solchen Situationen aufgewachsen sind, natürlich.
Ja, dann Müssen wir vielleicht jetzt nochmal die Dates für die Demo am Samstag durchsagen? Wann und wo und ja, wie kann man sich im Internet informieren vielleicht?
Ja, unsere Demo ist am 28.05. auf dem Augustusplatz. Da geht's los. Wir sind ab 14 Uhr da. Informieren kann man sich auf jeden Fall unter unserer eigenen Website, die wir gerade auch erst erstellt haben, jugendhilfeohneohnmacht.de. Da sind nochmal alle Infos und auch genau, um was es in der Demo geht. Und
also es wird viele Redebeiträge gegeben.
Ja, genau. Wir vernetzen uns und es werden viele Redebeiträge abgespielt oder vorgetragen. Man hat auch noch die Möglichkeit, selber einen Beitrag, wenn man möchte, an so einer Art Open-Mic-Stage frei was rauszusprechen, was einen vielleicht bewegt oder belastet hat oder auch was schön war vielleicht in der Kinder- und Jugendhilfe. Sowas haben wir definitiv auch. Genau, und das machen wir dann da und vernetzen uns. Und wir wissen auch auf jeden Fall, dass auch einige kommen werden, die Angebote für Caregiverinnen, ja, in so Form von Broschüren austeilen möchten.
Ja, das klingt doch ganz vielversprechend dann. Also am Samstag, am 28. Mai ab 14 Uhr auf dem Augustusplatz. Habt ihr noch abschließende Worte? Haben wir noch was vergessen?
Naja, wir freuen uns natürlich immer auch, uns auch mit anderen Caregiverinnen zu vernetzen, aber auch Nicht-Betroffene, die sich dafür interessieren und sich mit uns solidarisieren wollen, sind absolut herzlich eingeladen. Wir finden auch, dass es ein gesamtgesellschaftliches Thema ist, Kindererziehung, Jugenderziehung, weil es einfach natürlich die nächste Erwachsenengeneration ist, die hier aufwächst und das ist einfach gesamtgesellschaftlich relevant. Und wir freuen uns natürlich auch für alle, die kommen und sich dafür interessieren.
Ja, dann bedanke ich mich sehr fürs Gespräch.
Ja, danke, dass wir hier sein durften.